BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr am heutigen Sonntag mit dabei seid. Die EU ist nicht anders als die deutsche Bundesregierung. Sie fordert immer mehr Ressourcen, mehr Beamte, mehr Regulierung, mehr Geld. Die EU-Kommission hat vorgelegt, das EU-Parlament hat nachgelegt. Mit immer größeren Forderungen, wie viel Geld denn nun nach Brüssel fließen soll, damit Brüssel endlich das tun kann, was sie schon längst hätte tun sollen. Doch braucht die EU wirklich mehr Geld? Nun, wie auch beim deutschen Staat, dürfte die Lösung im Gegenteil liegen, nämlich in weniger Geld. Das ist zumindest die Einschätzung einer Gruppe europäischer Forschungsinstitute, die in den letzten Wochen eine Studie vorgelegt haben, die aufzeigt, wo denn die EU sparen könnte. Immerhin rund über 200 Milliarden Euro für den nächsten Finanzhaushalt. Also, die EU braucht weniger Geld und nicht mehr. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, denn die EU muss eigentlich die Kernaufgaben erfüllen und die Erfüllung der Kernaufgaben erfordert nicht mehr Geld, sondern eine bessere Politik. So oder so kann man die EU kritisch sehen, das sollte man auch, aber man sollte sie vielleicht nicht zu kritisch sehen. Mein heutiger Gesprächspartner zeigt nämlich auf, wie viel Potenzial wir noch haben, besser zu werden. Und dieses Potenzial sollten wir nutzen. Ich finde das in Summe ein sehr wichtiges Thema, eine gute Beleuchtung dieses Themas. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Für KMUs kann die Geschäftswelt wie ein undurchdringlicher Dschungel wirken. Ein Ökosystem voller Lebendigkeit und Chancen, ja, aber auch voller unvorhersehbarer Gefahren und plötzlich auftauchender Risiken. Und seien wir ehrlich, im aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Klima wird dieser Dschungel immer dichter, immer unberechenbarer. Es geht nicht mehr nur um die klassische unbezahlte Rechnung, die im Dickicht der Buchhaltung lauert. Es sind die zunehmend unzuverlässigen Kunden, die unerwartet zur Gefahr werden. Es sind die zweite und dritte Insolvenzwelle bei Partnern. Es ist die allgegenwärtige Unsicherheit, die ihre Pläne über Nacht zunichte machen kann. Wie navigieren Sie sicher durch diese sich ständig verändernde Landschaft? Sie brauchen einen erfahrenen Begleiter. Allianz Trade kennt sich in diesem Dschungel aus. Allianz Trade ist der Partner, der Ihnen hilft, Risiken nicht nur zu erkennen, sondern mit intelligenten Lösungen zu begegnen. Produkte wie die Forderungsausfallversicherung oder Bürgschaften von Allianz Trade schützen wirksam vor unbezahlten Rechnungen, bewerten die Bonität Ihrer potenziellen Kunden und geben Ihnen die nötige Sicherheit, damit Sie sich auf Ihr Wachstum konzentrieren können. Finden Sie Ihren Begleiter. Erfahren Sie mehr in den Shownotes oder unter allianz-trade.de/BTO.
Der eine oder andere von Ihnen hätte vermutlich erwartet, dass ich mich in dieser Woche mit dem Gutachten des Sachverständigenrats zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland beschäftige. Das kam für mich zeitlich etwas zu spät in dieser Woche, aber ich habe vor, in der kommenden Woche dazu etwas zu machen. Außer ich ändere meine Meinung. Aber ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche ein bisschen blicken auf das, was denn der Sachverständigenrat nun konkret sagt, wie es um die deutsche Wirtschaft steht. Auf europäischer Ebene wissen wir, was passiert. Europa fällt seit Jahren zurück, aber die Antwort Europas ist nicht so unähnlich zur Antwort der deutschen Politik. Man fordert mehr Ressourcen. Schauen wir zurück. Vor ungefähr einem Jahr hat die EU-Kommission klargemacht, wie sie die Lösung sieht, nämlich mit mehr Geld. Am 16. Juli trat Ursula von der Leyen vor die Kameras und sagte, wir brauchen mehr Geld.
The budget for 2028 to 2034. It is a 2 trillion budget for a new era. It is a budget that matches Europe's ambition, that confronts Europe's challenges and that strengthens our independence. The budget is larger, it is smarter and it is sharper. It is a budget that delivers for our citizens and our business, our partners and our future. And we are investing more in our capacity to respond and more in our independence. Yet, crucially, member states' contributions to the EU budget will remain constant as we propose a step change in the new own resources.
Ja, 2000 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2028 bis 2034. Die entscheidenden Worte haben wir ganz am Ende gehört. New own resources, neue Eigenmittel. Also Geld, das die EU-Kommission künftig direkt und ohne Umwege von den Bürgern und Unternehmen kassieren will. Für Ursula von der Leyen ist es nur folgerichtig, denn so kann man verhindern, dass die Mitgliedstaaten streiken. Ursula von der Leyen spricht das auch offen aus.
Today we are proposing new sources of revenues to the European budget. The goal is simple. We have to repay our shared recovery borrowing, so next generation EU has to be repaid. We must meet our modern priorities, and most importantly, we want to keep the national contributions stable. As you know, there are only two ways to finance the European budget, either national contributions or own resources to the European budget. And therefore, if we want to keep the national contributions of the member states stable, there is a need to have new own resources to pay back Next Generation EU and to finance the additional modernization of the budget.
Eigene Ressourcen, das ist kein neuer Wunsch der Brüsseler Zentralverwaltung. Im aktuellen Kontext treten sie vor allem deshalb in den Vordergrund, weil man ja anfangen sollte, die Altschulden aus der Corona-Zeit zu bedienen. Stichwort Wiederaufbaufonds. Die Frage ist natürlich, ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird. Denn die EU-Kommission fordert viel Geld, aber die Staaten sind nicht unbedingt begeistert. So auch Deutschland. Nur einen Tag nach der Rede von Ursula von der Leyen war Friedrich Merz zu seinem Antrittsbesuch in London. Bei denen also, die vor einigen Jahren unter anderem, weil sie keine Lust mehr hatten zu bezahlen, aus der EU ausgestiegen sind. Merz wurde dort von einem Bloomberg-Journalisten nach seiner Haltung zu den New Own Resources gefragt. Und die Absage an die Brüsseler Steuerträume fiel damals unmissverständlich aus.
Eine Frage zum EU-Haushaltsvorschlag, der Sie ja gestern erreicht hat aus Brüssel, wo man den Eindruck hat, dass Sie im Grunde genommen sich nicht ausreichend im Vorfeld informiert fühlten oder dass alles etwas auch für Sie überraschend kam, was da drin steht. Sehen Sie da überhaupt noch eine Möglichkeit für einen Kompromiss, so auf der Basis des Vorschlags, wie er jetzt gekommen ist? Oder sehen wir da auch vielleicht einen größeren Konflikt, der da zwischen Berlin und Brüssel und möglicherweise anderen europäischen Hauptstädten sich da noch entwickeln könnte?
Ich bin nicht überrascht gewesen, sondern es war ein Prozess, der offensichtlich in der Kommission auch ein ziemlich hartes Ringen beinhaltet hat. Was wir diskutieren müssen, ist die Höhe des Budgets und ist die Finanzierung des Budgets. Und ich will aus meiner Sicht sagen, Was nicht in Frage kommt, ist eine Besteuerung der Unternehmen durch die Europäische Union. Dafür fehlt der Europäische Union auch jede Rechtsgrundlage. Wir könnten das einstimmig beschließen, wenn es nötig wäre. Aber ich kann das für Deutschland ausschließen, dass wir einen solchen Weg mitgehen. Das tun wir nicht. Wir senken gerade die Unternehmenssteuerbelastung in Deutschland, um nicht Spielräume für die Europäische Union zu schaffen, sie zu erhöhen. Das kommt nicht in Frage. Und wir werden uns unterhalten müssen über die Finanzierung des EU-Haushaltes, auch im Hinblick auf Verschuldung der Europäischen Union. Das ist ausnahmsweise zulässig. Von dieser Ausnahme hat die Europäische Union Gebrauch gemacht. Aber das, was wir zurzeit erleben, ist das neue Normale. Und in einer solchen neuen, aber dann eben leider auch normalen Zeit muss die Europäische Union grundsätzlich mit dem Geld auskommen, das sie zur Verfügung hat. Und deswegen wird es da in den nächsten 2 Jahren ein ziemlich hartes Ringen um diese mittelfristige Finanzplanung, ich sag's mal mit dem deutschen Ausdruck, der Europäischen Union für die Jahre 2028 bis 2034 geben. Das wird ein hartes Ringen in den nächsten 2 Jahren.
Jetzt wissen wir natürlich, dass Friedrich Merz nicht ganz zuverlässig ist mit seinen Aussagen. Aber diesmal ist Deutschland nicht alleine. Auch die Niederlande, Schweden und Dänemark lehnen den Aufwuchs im Budget ab. Auf der anderen Seite sind die südosteuropäischen Staaten. Spanien beispielsweise fordert noch deutlich mehr. Statt wie bisher ungefähr 1,1% des europäischen BIPs sollte die EU-Kommission über 2% des EU-BIPs verfügen und darüber hinaus auch dauerhaft gemeinsam Schulden machen können. Frankreichs Präsident Macron, wen wundert's, ist natürlich auch für mehr gemeinsame Schulden. Also, es gibt Streit, aber was will man sagen, damit noch nicht genug. Die Brüsseler Kommission hat einen Vorschlag gemacht, aber dieser Vorschlag genügt dem Europäischen Parlament noch gar nicht. Die meinen, es müsste noch mehr Geld an die EU fließen. Viele Abgeordnete fordern dabei nicht nur ein größeres Budget, um die alten Agrarsubventionen trotz neuer Verteidigungsausgaben weiter bezahlen zu können, sondern sie fordern auch immer lauter echte eigene EU-Steuern. Von einer Finanztransaktionssteuer bis hin zur direkten Abschöpfung der Erträge aus CO2-Zertifikaten. So oder so ist klar, dass eine Ausweitung des EU-Budgets gerade für Deutschland besonders teuer wird. So berichtete das Medienportal The Pioneer am Dienstag der vergangenen Woche, dass die deutschen Beiträge zum EU-Haushalt ab 2028 um 75-80% steigen könnten. Das heißt, heute 33 Milliarden, demnächst 60 Milliarden Euro pro Jahr. Das würde ohne Zweifel zu einer erheblichen Belastung des Bundeshaushaltes führen, weshalb ich persönlich glaube, dass, obwohl Friedrich Merz vielleicht nicht so standhaft ist, er angesichts der Folgen für den Bundeshaushalt gemeinsam mit Lars Klingbeil standhaft bleiben wird. Ein großes Thema, was diskutiert wird zwischen den Staaten, die sparen wollen, und den Staaten, die mehr Geld für die EU wollen, ist in der Tat das Thema, wie gehen wir mit den Verbindlichkeiten aus dem sogenannten EU-Wiederaufbaufonds um. Die Tilgungszahlungen sollen planmäßig im Jahr 2028 beginnen. Im Verlauf des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens werden hierfür voraussichtlich Kosten in einer Größenordnung von rund 150-170 Milliarden Euro anfallen. Und gemäß Vereinbarung sind diese Kosten eigentlich aus dem EU-Budget zu bezahlen. Und nun steht im Raum die Idee, nach dem Motto, ach naja, wir erhöhen das EU-Budget nicht so viel, dafür übernehmen die Staaten faktisch die Tilgungsleistungen. Also ökonomisch ändert sich nichts, es ist einfach nur linke Tasche, rechte Tasche und die Lasten werden auf die Staaten verschoben. Die andere Idee ist, dass die EU einfach nicht tilgt. Nach dem Motto, ach, wir tilgen nicht, sondern wir schulden einfach um. Nach dem Motto, das ist ja nicht so schlimm. In der Wahrheit ist es natürlich anders. Da man die Zinsen zur Schuld schlägt, werden die Schulden weiter anwachsen. Die EU will also mehr Geld. Die Frage, die gar nicht gestellt wird, ist, braucht sie das Geld überhaupt?
Wer aktiv tradet, weiß, nicht nur die Entscheidung zählt, sondern wie der Trade am Ende wirklich im Markt ankommt. Genau da liegen auch die Unterschiede bei Ausführung, Liquidität und bei der Frage, wie nah sie eigentlich wirklich am Markt sind. Und genau dafür gibt es TradeGate Direct. Die App richtet sich an erfahrene Trader und aktive Privatanleger, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und professionelle Handelsstandards legen. Sie handeln dort direkt an der TradeGate BSX, also ohne zusätzliche Umwege, und profitieren von hoher Ausführungsqualität, starker Liquidität und langen Handelszeiten von 37-22 Uhr. Spannend ist auch, hinter TradeGate Direct steht die TradeGate AG, ein Finanzmarktakteur mit über 30 Jahren Erfahrung, also keine Marketing-Story, sondern echte Börsenexpertise. Als Market Specialist an der TradeGate BSX, die übrigens als Deutschlands fairste Börse ausgezeichnet wurde, bietet die TradeGate AG höchste Liquidität für alle Handelsteilnehmer. Privatanleger profitieren hier von engen Spreads, fairen Preisen, Echtzeitdaten, intelligenten Ordertypen und schnellen Ausführungen bei einer Auswahl von über 7.000 handelbaren Aktien, 4.000 ETPs und tausenden Mini-Futures. Der Börsenhandel ist dauerhaft kostenfrei. Es gibt weder Börsengebühren noch Order- oder Depotgebühren, wobei natürlich wie bei allen anderen auch marktübliche Spreads anfallen können. Wenn Sie aktiv handeln und Wert auf saubere und gebührenfreie Umsetzung legen, dann schauen Sie sich TradeGate Direct mal an. Mehr Infos unter tradegate.direct.
Würde die EU sich auf ihre Kernaufgaben fokussieren, bräuchte sie keineswegs mehr Geld. So zumindest die Einschätzung von Epicenter, einem Netzwerk liberaler Denkfabriken in Europa. Diese legten eine Studie vor mit dem Titel An Alternative EU Budget, How to Build a Better, Budget Around the Single Market. Ich habe wie immer die Studien-Shownotes verlinkt. Und was kann man in der Studie lesen? Nun, die Autoren sagen, das wichtigste Kriterium ist, dient die Ausgabe der Erfüllung der eigentlichen Kernaufgabe der EU, ja oder nein? Die Autoren formulieren es so.
Ausgaben auf EU-Ebene sind dann und nur dann gerechtfertigt, wenn sie notwendig sind, um den Binnenmarkt sowie den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen, auf dem dieser beruht, aufrechtzuerhalten oder zu vollenden.
Was zu einem klaren Ergebnis führen würde.
Eine glaubwürdige Alternative, die auf den Grundsätzen der Haushaltsdisziplin, der Einfachheit und der Subsidiarität beruht, zeigt, dass der EU-Haushalt bei etwa 1% des Bruttonationaleinkommens der EU gehalten werden kann. Dies entspricht einem Volumen von rund 1,54 Billionen Euro für den Zeitraum von 2028 bis 2034. Dies bedeutet eine Differenz von etwa 220 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorschlag der Kommission.
Wir reden also von einem Einsparpotenzial von 220 Milliarden Euro. Über 7 Jahre, aber immerhin. Und das nur, wenn man das Subsidiaritätsprinzip ernst nimmt. Welche Posten kommen denn konkret weg? Epizenter nennt das Wesentliche. Die Agrarausgaben, die Mittel für die Kohäsion und der Klimasozialfonds. Konkret kann man Folgendes lesen.
Die Ausgaben für Kohäsion, Landwirtschaft und maritime Angelegenheiten, die nun unter dem NRPP zusammengefasst sind, machen den größten Anteil des Haushalts aus und werden als erste bewertet. Diese Instrumente erfüllen vorrangig Umverteilungs- und Einkommensstützungsfunktionen. Sie begegnen größtenteils keinen grenzüberschreitenden Marktversagen jener Art, die eine Finanzierung auf EU-Ebene rechtfertigen würden.
Umverteilung und Einkommensunterstützung sind nationale Aufgaben. Sie gehören nicht in den EU-Haushalt. Auch der Wettbewerbsfonds, das Lieblingsprojekt von Frau von der Leyen mit 410 Milliarden Euro, besteht den Test nicht.
Ausgaben für die Wettbewerbsfähigkeit, der vorgeschlagene EU-Wettbewerbsfonds sowie damit verbundene Instrumente stellen nach unserem Prüfmaßstab keine gerechtfertigte Ergänzung des EU-Haushalts dar. Der Wettbewerbsfähigkeit ist durch die Vollendung des Binnenmarktes für Dienstleistungen, Kapital und Energie besser gedient als durch die Vergabe von Fördermitteln an ausgewählte Branchen.
Sie haben es richtig gehört. Wettbewerbsfähigkeit wird nicht durch Subventionen für Auserwählte hergestellt, sondern durch die Veränderung des Binnenmarktes. Das stimmt. Zur Finanzierung des aufgepumpten Etats hat die Kommission neue Eigenmittel vorgeschlagen. Unter anderem eine Konzernabgabe für Unternehmen mit über 100 Millionen Euro Jahresumsatz, eine teilweise zentralisierte Tabaksteuer und eine Abgabe auf nicht recycelten Elektroschrott. Epizenter sieht keine Grundlage für diese Abgaben. Konkret kann man zur Konzernabgabe Folgendes lesen.
Die vorgeschlagene Corporate Resource for Europe, CORE, sollte überdacht und letztlich zurückgezogen werden. Ihre Ausgestaltung, die auf dem Umsatz statt auf der Rentabilität basiert, wirft grundlegende Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Belastungswirkung, der Wettbewerbsfähigkeit und der Neutralität auf, während sie faktisch eine neue Form der Besteuerung auf EU-Ebene einführt, der ein klarer Bezug zu den Kernaufgaben der Union fehlt.
Es ist in der Tat Wahnsinn, eine Steuer auf Umsätze statt auf Gewinne zu erheben. Das ist ökonomisch totaler Quatsch, aber natürlich ein bequemer Weg, EU-Steuern zu einer Art Dauereinnahmequelle zu machen. Und zu den gemeinsamen Schulden, die der Draghi-Bericht und die französische Regierung und andere als Standardinstrument einführen wollen, schreiben die Autoren Folgendes.
Die gemeinsame Kreditaufnahme sollte strikt auf klar definierte, befristete und krisenbedingte Umstände beschränkt bleiben. Ihre Inanspruchnahme sollte einer strengen Governance-Transparenz sowie klar festgelegten Rückzahlungsmechanismen unterliegen, die nicht auf einer kontinuierlichen Ausweitung der Einnahmen auf EU-Ebene oder der Schaffung neuer Steuergrundlagen beruhen.
Gemeinsame Schulden soll es geben, aber eben nur in echten Krisen mit klaren Rückzahlungsmechanismen und ohne dauerhafte Ausweitung von EU-Steuern. Und vor allem sollte man die Mittel nicht veruntreuen, wie das beispielsweise die Spanier tun. Die Spanier wollen ein hohes EU-Budget und möglichst viele gemeinsame Schulden. Ja, und was machen sie mit dem Geld? Die Wirtschaftswoche berichtete.
Die Skandalserie um die spanische Minderheitsregierung unter der Führung des Sozialisten Pedro Sanchez reißt nicht ab. Der Ministerpräsident steht im Verdacht, dass seine Regierung Zuwendungen in Milliardenhöhe aus EU-Mitteln zweckentfremdet hat, um die unterfinanzierte spanische Rentenkasse zu sanieren. Konkret geht es um die Gemeinschaftsschulden, die die EU im Rahmen ihres Next Generation Programms aufgenommen hat, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu dämpfen. Insgesamt wurden ab 2020 unter den 27 Mitgliedstaaten 577 Milliarden Euro verteilt. Besonders profitiert haben Italien und Spanien, wohin 90 Milliarden Euro flossen. Auch Deutschland erhielt Geld, jedoch mit rund 30,3 Milliarden Euro deutlich weniger. Mit dem Geldsegen aus Brüssel sollten die Wirtschaft gefördert und neue Arbeitsplätze geschaffen werden, wobei der ökologische und digitale Wandel im Vordergrund standen. Jetzt kommt jedoch heraus, dass die Regierung in Madrid aus diesem Topf allein 2024 knapp 2,4 Milliarden Euro, die keinem Projekt zugeordnet werden konnten, im spanischen Rentenfonds geparkt hat. Erst vor wenigen Tagen hatte der Europäische Rechnungshof kritisiert, dass es in vielen Fällen nicht nachvollziehbar sei, wohin das Geld geflossen sei. Insgesamt sollen in Spanien nach Presseberichten mehr als 10 Milliarden Euro auf diese Weise zweckentfremdet worden sein.
Das ist übrigens überwiegend unser Geld. Denn wir sind der größte Nettozahler für den Wiederaufbaufonds. Ich wundere mich, dass diese Veruntreuung von deutschem Geld hierzulande nicht zu einer breiteren Diskussion führt. Wir können davon ausgehen, dass es ein angenehmes Modell ist. Wir schaffen europäische Einnahmen, wir schaffen europäische Schuldentöpfe und können das Geld dann nutzen, um nationale Haushaltsprobleme zu lösen. Deshalb ist es populär. Ich denke, wir lernen daraus Folgendes. Der EU-Haushalt wird nicht besser, nur weil man mehr Geld hat. Wichtig ist, dass die Aufgaben auf der Ebene erledigt werden, wo sie hingehören. Und die meisten Aufgaben passen eben nicht auf die Ebene der EU. Ohnehin wissen wir, dass es andere Gründe hat, warum die EU nicht vorankommt. Allen voran der Binnenmarkt, der weit davon entfernt ist, vollendet zu sein. Der Internationale Währungsfonds hat im November 2024 in seinen Regional Economic Outlook Notes für Europa eine Berechnung vorgelegt, die seither überall zitiert wird.
Verbleibende interne Barrieren führen im innergemeinschaftlichen Handel zu geschätzten wertmäßigen Äquivalentkosten von 44% für den durchschnittlichen Fertigungssektor und 110% für den Dienstleistungssektor.
Die Hürden, die im Binnenmarkt zwischen Mitgliedstaaten der EU bestehen, wirken wie Zölle. 44% auf Waren, 110% auf Dienstleistungen. Das übersteigt selbst die schlimmsten Strafzölle, die Donald Trump je angedroht hat. Und es gibt Beispiele, die anekdotisch sind, aber das System gut illustrieren. Eine Firma beispielsweise, die Backblechputzmaschinen nach Österreich liefert, zahlt 770 Euro Gebühren für die Verpackung mit 8 Kilogramm Pappe und 1 Kilogramm Kunststoff. Der grüne Punkt, den wir alle kennen, ist in einigen EU-Staaten verboten, in anderen erlaubt, in dritten vorgeschrieben. Lange Lkw mit bis zu 25 Meter Länge und 74 Tonnen Gewicht sind in einigen Ländern der EU erlaubt, in anderen nicht. Lebensmittel müssen in jedem Land mit der jeweiligen Landessprache gekennzeichnet werden und das nutzt die Firmen natürlich aus. So gibt es Berechnungen, wonach Firmen wie Coca-Cola und Nestle auf diese Art und Weise den freien Warenverkehr aushebeln und damit zu entsprechenden Mehreinnahmen kommen. Eine Studie der EU-Kommission schätzt das Einsparpotenzial für Verbraucher allein durch Vereinheitlichung auf diesem Gebiet auf rund 14 Milliarden Euro im Jahr. Enrico Letta hat in seinem Bericht für den Europäischen Rat 2024 vorgerechnet, dass schon das Streichen von 20% der Hürden im innereuropäischen Handel 2% zusätzliches Wirtschaftswachstum und mehr als 1 Million zusätzliche Jobs brächte. Das ist nicht mehr witzig. Die Wirkungen sind erheblich. So hat BCA Research im Anschluss an den Draghi-Report festgestellt, wie stark Europa gegenüber den USA zurückfällt.
Seit der Einführung des Euro hinkt das BIP der Eurozone dem der USA auf Basis der Kaufkraftparität um 30% hinterher. Dies entspricht einem jährlichen Rückstand von 0,84%. Europas BIP pro Kopf liegt mittlerweile 47% unter dem der USA. Die geringere Anzahl an Arbeitsstunden in Europa trägt zu 28% zu diesem Defizit bei. Dies bedeutet, dass die geringere Produktivität 72% des Problems erklärt.
Zusammengefasst, Europa liegt 47% unter den USA beim Pro-Kopf-Einkommen. 7 von 10 Prozentpunkten dieser Lücke gehen auf die niedrigere Produktivität zurück. Das ist eine Hausaufgabe für Brüssel. Und diese Hausaufgabe liegt seit Jahrzehnten auf dem Tisch und wird nicht erledigt. Wie auch die Vorschläge von Mario Draghi liegen bleiben. Die Deutsche Bank Research hat zum Jahrestag des Draghi-Reports Bilanz gezogen. Die Überschrift sagt schon alles. Need for Speed. Marion Mühlberger und Ursula Walter kommen darin zu folgendem Befund.
Der Gesamtfortschritt fällt gemischt aus. Es gab keine bahnbrechenden Neuerungen, aber einige substanzielle Reformen. Während eine rein quantitative Analyse von EPIC zu dem Ergebnis kommt, dass rund 11% der 383 politischen Empfehlungen Draghis umgesetzt wurden, bewerten wir die Wesentlichkeit der politischen Änderungen. Die größten Fortschritte wurden beim Ausbau der Verteidigungsindustrie erzielt, der hier das Gefühl der Dringlichkeit am stärksten ausgeprägt war. Einige Fortschritte gab es im Hinblick auf den Bürokratieabbau und die Beseitigung von Hemmnissen für den Binnenmarkt. Nur begrenzte Fortschritte wurden beim Schließen der Innovationslücke zu den USA gemacht. Bei der Spar- und Investitionsunion gab es lediglich inkrementelle Fortschritte.
Okay, bei der Verteidigung gab es also Reformen, einfach deshalb, weil wir uns im Krieg befinden, beziehungsweise weil die Ukraine sich im Krieg befindet und wir Angst davor haben, dass der Krieg sich ausweitet und dafür entsprechende Vorbereitung treffen müssen. Es kam also zur Entwicklung auf dem Gebiet Verteidigung, nicht so sehr, weil Brüssel es wollte, sondern weil uns die Russen dazu gezwungen haben. Beim Bürokratieabbau gab es nur inkrementelle Fortschritte. Die Kommission hat eine Serie von sogenannten Omnibus-Paketen vorgelegt, aber die erwarteten Einsparungen sind gering. Man spricht von 9 Milliarden Euro. Ja, das ist nicht nichts, aber es ist auch nicht viel gemessen am Potenzial. Mit Blick auf die Innovationslücke konstatieren die Forscher ebenfalls begrenzten Fortschritt. Die Invest-AI-Initiative soll 200 Milliarden Euro für künstliche Intelligenz mobilisieren, davon 20 Milliarden für AI-Gigafactories. Es gibt einen Scale-Up-Europe-Fund mit einem zweistelligen Milliardenbetrag und es gibt auch das sogenannte 28. Regulierungsregime, welches es Firmen erleichtern soll, EU-weit aktiv zu werden. Es gibt also solide Strategiepapiere, aber noch wenig wirkliche Handlung. Und auch bei der Kapitalmarktunion gibt es nur graduelle Fortschritte. Das Fazit der Deutschen Bank lautet:
Wie erwartet lieferte der Draghi-Bericht gerade in jenen Bereichen die konkret umsetzbarsten Ansätze, in denen die nationalen Interessen am stärksten übereinstimmen, Abbau bürokratischer Hürden oder der externe Druck am ausgeprägtesten war, Ausbau der Verteidigungsfähigkeit. Entscheidende Strukturreformen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU, Arbeitsmarkt, Rentenwesen, Steuerpolitik müssen auf Ebene der Mitgliedstaaten vorangetrieben werden. Dort, wo das politische Umfeld, zum Beispiel in Frankreich durch den Aufschwung rechter Kräfte, derzeit großen Strukturreformen wenig förderlich ist.
Sicherlich ist es richtig, dass Strukturreformen vor allem auch national geliefert werden müssen. Brüssel kann das nicht ersetzen. Brüssel kann aber die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen und sich selbst zurücknehmen. Klar ist aber, dass dieses bessere Europa nicht mehr Geld braucht, sondern eine bessere Politik. Das zeigt auch eine weitere Studie. Der Ökonom Daniel Gross hat gemeinsam mit Jakob Funk-Kierkegaard ein Policy Brief vorgelegt, der quasi eine Ergänzung ist zum Draghi-Report. Increasing European Productivity, Resilience and Defense Production. Ich habe es wie immer in den Shownotes verlinkt. Die zentrale These steht bereits im Executive Summary.
Um das Wachstum wieder anzukurbeln, muss sich die EU auf Produktivität und Innovation konzentrieren. Dies erfordert keine neuen Ausgaben in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro, sondern vielmehr eine strikte Fokussierung auf die Effizienz bestehender Budgets, gepaart mit innovationsfreundlichen Regulierungen. Die Regeln des Binnenmarktes müssen gestrafft und die Finanzmarktregeln so angepasst werden, dass verstärkte Investitionen in Risikokapital sowohl durch private Haushalte als auch durch langfristig orientierte Spareinrichtungen gefördert werden.
Diese Diagnose ist wichtig. Es wird klar, Kapital ist nicht der Engpassfaktor.
Ein Mangel an Kapital dürfte kaum die eigentliche Ursache für das geringere Produktivitätswachstum gewesen sein, da die Investitionsquote in der EU bis vor kurzem auf demselben Niveau lag wie in den USA. Das eigentliche Problem besteht vielmehr darin, dass die Kapitalrendite in weiten Teilen der EU niedriger ausfällt als in den USA. Dies legt den Schluss nahe, dass nicht das Volumen der Investitionen, sondern deren Zusammensetzung das Problem darstellt. Zudem scheint die Wirkung von Strukturreformen auf nationaler Ebene durch eine Zunahme der Regulierung auf EU-Ebene mehr als kompensiert worden zu sein.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir kennen die Ursachen. Die zu hohen Cost of Failure in der EU, wir haben darüber schon mehrmals gesprochen, außer in Dänemark. In Dänemark, wo es Flexicurity gibt, gibt es auch deutlich mehr Ausgaben für Innovation und deutlich mehr Patente. Was sind denn nun die Hebel für höhere Produktivität?
Die Fachliteratur identifizierte drei Kategorien von Produktivitätstreibern. Erstens Faktoren, die Innovation und das Experimentieren mit neuem Wissen und neuen Technologien fördern, einschließlich Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich digitaler und immaterieller Vermögenswerte. Zweitens Faktoren, die zur Verbreitung bestehenden Wissens und bestehender Technologien unter einer möglichst großen Zahl von Wirtschaftsakteuren beitragen, einschließlich Humankapital und öffentlicher Infrastruktur. Und drittens Prozesse, die eine effiziente Ressourcenallokation innerhalb von und oder zwischen Sektoren und Unternehmen erleichtern, einschließlich Wettbewerbsintensität, Handelsintensität, Globalisierung sowie finanzieller Vertiefung. Die EU steht in allen drei Kategorien vor entscheidenden Herausforderungen.
Die Autoren machen auch konkrete Vorschläge, was denn die EU tun sollte und nicht tun sollte. Mit Blick auf die Förderung von künstlicher Intelligenz in der EU sind die Autoren bezüglich des Vorgehens der Kommission skeptisch. Sie glauben nicht, dass man Geld ausgeben sollte, um KI-Modelle und die Supercomputerzentren in der EU zu bauen. Stattdessen sollten öffentliche Investitionen auf die Förderung von KI-Kompetenzen abzielen, damit die Menschen in der EU besser mit KI umgehen können, um so die Verbreitung von KI und die Entwicklung spezialisierter KI-Anwendungen zu maximieren. Auch sollte man sich nicht für eine EU-Kapitalmarkt- und Spar- und Investitionsunion verkämpfen. Stattdessen sollte der Fokus darauf liegen, mehr tatsächliches Risikokapital in der EU zu generieren, das bereit ist, junge und wachsende Unternehmen in der EU zu finanzieren. Da denke ich beispielsweise an die Regulierung der Versicherungen und auf der anderen Seite eben auf das Thema Cost of Failure. Und letztlich soll die Vereinfachung und die Regulierung auf EU-Ebene unverzüglich abgeschlossen werden, um privaten europäischen Unternehmen bessere Investitionsanreize zu bieten. Wir sehen, wir brauchen nicht mehr Schulden, wir brauchen auch nicht Draghis 800 Milliarden Euro neue Schulden pro Jahr. Wir brauchen echte Reformen, vor allem mit Blick auf den Binnenmarkt. Das ist natürlich unangenehm, weil es wirklich aktives Handeln voraussetzt. Daniel Gross ist nun aber kein bekannter Kritiker der EU, im Gegenteil. Er hat die Entwicklung der EU in den letzten 30 Jahren intensiv begleitet mit seinen Forschungen und auch in verschiedenen Kommissionen. Und er sieht erhebliche Potenziale, die wir eben nicht entsprechend nutzen. Und da ich ja in meinem Podcast oftmals sehr kritisch bin zur EU, dachte ich mir, es wäre doch gut, auch mal einen anderen Blick zu Wort kommen zu lassen. Und deshalb habe ich mich mit Daniel Gross zum Gespräch verabredet. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Daniel Gross kommen, noch dieser Hinweis. Noch bis morgen, bis zum 1.6., läuft die Handelsblatt-Aktion 80 Jahre Handelsblatt. Sie können 4 Wochen lang kostenfreien Zugriff auf alle Inhalte des Handelsblatts haben. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/80 und wie immer auch in Shownotes zu dieser Ausgabe. Wie gesagt, morgen ist der letzte Tag. Doch nun zu meinem Gespräch mit Daniel Gross.
Daniel Gross ist Direktor des Institute for European Policymaking an der Bocconi-Universität in Mailand. Er hat in Rom Volkswirtschaft studiert und 1984 in Chicago promoviert. Von 1983 bis 1986 arbeitete er beim Internationalen Währungsfonds, anschließend als Wirtschaftsberater der Europäischen Kommission und war in dieser Funktion Mitglied des Delors-Ausschusses, der die Pläne für den Euro entwickelte. Von 2000 bis 2020 leitete er das Center for European Policy Studies in Brüssel. Gross berät seit 1998 das Europäische Parlament im Wirtschafts- und Währungsausschuss, ist Mitglied des Beratungsausschusses des European Systemic Risk Board und der Euro 50 Group. Er hat über 30 Bücher zur europäischen Wirtschafts- und Währungspolitik veröffentlicht, gibt 2 Fachzeitschriften heraus, Ökonomie International und International Finance, und schreibt eine Kolumne für Project Syndicate.
Sehr geehrter Herr Professor Groß, ich freue mich ausgesprochen, Sie endlich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich bin auch gerne bei Ihnen. Vielen Dank.
Ich verfolge Ihre Analysen in den Schriften schon seit Jahren. Und Sie sind ja, wie soll ich sagen, ein wirklicher Europäer. Sie haben ja jahrelang eigentlich immer sich mit Europa beschäftigt. Und wir haben jetzt sozusagen keine konkrete Studie oder Analyse von Ihnen als Anlass für das Gespräch. Sondern ich dachte mir, ich möchte gerne mit Ihnen mal sprechen über die Lage der EU und die Lage der Eurozone. Weil wir haben ja nun turbulente Zeiten. Wir sehen, das Stand jetzt, wo wir aufnehmen, ist Krieg im Iran. Wir haben generell geopolitische Verschiebungen. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Die EU hat einige Dinge auf den Weg gebracht. Aufbaufonds, Ukraine-Hilfe. Der Euro hat sich jetzt berappelt irgendwie. Gleichzeitig haben wir sicherlich einige Probleme. Schlechtes Wachstum, zunehmende Staatsschuldenprobleme. Stichwort Frankreich. Ich meine, wenn Sie jetzt so eine Diagnose stellen sollten für den vielleicht Patienten, Eurozone und EU. Was wäre denn Ihre derzeitige Diagnose?
Ich würde sagen, die Eurozone und der Euro sind kein Problem mehr. Das Ganze läuft einigermaßen, wie es laufen sollte. Es gibt wie immer einige Länder, die schlechter dastehen als andere. Aber der positive Aspekt ist, dass die Länder, die vor etwas mehr als 10 Jahren in der großen Krise waren, jetzt alle die sind, die am stärksten wachsen und am stärksten die Schulden zurückführen. Also ich würde sagen, Eurozone ist kein Problem. Die EU als Gesamteinheit ist auch nicht ein Problem. Innerhalb der EU gab es immer Spannungen, aber ich sehe diese Spannung zurzeit nicht wesentlich anders als in der Vergangenheit. Was dagegen natürlich gewachsen ist, sind die Herausforderungen von außen. Und das ist natürlich die größte Herausforderung, der Krieg in der Ukraine. Und ich muss sagen, in dieser Hinsicht hat sich die EU relativ gut geschlagen. Damals, 22, als Putin angegriffen hat, hat er gedacht, das wird so wie 2014. Da hat die EU ein paar Sanktionen verhängt, aber anderweitig hat sie wenig gemacht und hat die Ukraine ziemlich alleine gelassen. Und das ist ganz anders gekommen. Nach anfänglichen Zögerungen, vor allen Dingen in Deutschland, so langsam ist die EU in diese Aufgabe hereingewachsen. Ich glaube, Trump hat dabei sehr stark geholfen. Sie ist sich jetzt ihrer Verantwortung sehr viel mehr bewusst. Wenn ich sage, sie, die EU, meine ich damit natürlich immer die Mitgliedsländer. Denn die EU kann ja nichts machen, ohne dass die Mitgliedsländer auch es tragen. Und da hat sich doch herausgestellt, dass die Mitgliedsländer jetzt auch verstärkt verstehen, ohne die EU sind wir in dieser Welt der Strongman à la Trump, Putin, Xi und Konsorten, sind wir verloren, deswegen müssen wir zusammenstehen. Nicht überall, nicht perfekt, aber es wurde doch sehr viel, oder es wird auch sehr viel getan. Manches davon sieht man nicht so stark, aber ich würde sagen, die EU ist mit den Herausforderungen gewachsen. Nicht so schnell, wie es wünschenswert wäre, aber sehr viel schneller, als viele Kritiker vorher befürchtet haben.
Wir haben 2 Dinge beim Euro und EU. Wir kommen auf Euro hinterher nochmal. Da habe ich noch ein paar Fragen, weil ich vielleicht ein bisschen kritischer bin als Sie. Aber auf die EU. Jetzt sagen Sie, okay, die EU ist wach geworden. Das ist ja eine politische Beurteilung. Wenn ich jetzt mir so anschaue, sage ich mir so, naja, Sie sitzen an der Bocconi, es gibt von der Bocconi Studien, die zeigen, dass Europa eher mit Tech gefangen ist, dass wir nicht so innovativ sind. Es gibt andere Studien, die sagen, dass die EU, was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf betrifft, zurückgefallen ist gegenüber den USA in den letzten Jahren. Es gibt Studien, die zeigen, die Produktivitätsfortschritte sind nicht so da. Also ich bin erstaunt, dass Sie sagen, das ist alles so gut, weil ich würde sagen, nach dem Motto, naja, die wichtigste Voraussetzung für geopolitische Stärke ist, Fähigkeit selbst verteidigen zu können. Davon ist die EU noch weit entfernt. Und die Fähigkeit selbst verteidigen zu können, hängt davon ab, wie stark die Wirtschaft ist. Und da würde ich sagen, das ist nicht so berauschend, was da gerade in Europa passiert.
Es stimmt schon, es ist nicht so berauschend. Aber es ist auch nicht so schlecht, dass das die Verteidigungsfähigkeit der EU in Frage stellen würde. Wenn etwas die Verteidigungsfähigkeit der EU in Frage stellt, sind es eher nationale Egoismen und natürlich vielleicht auch die Schwäche der EU in einigen Hochtechnologiebereichen. Sie haben recht, unsere eigene Forschung hat gezeigt, dass die EU im Allgemeinen und übrigens auch Deutschland im Besonderen sehr stark auf den sogenannten Mitteltechnologiefeldern stark ist. Automobilindustrie ist eine davon. Maschinenbau, der übrigens noch wichtiger ist als die Automobilindustrie, ist ein anderer Zweig.
Mhm, genau.
Und da sieht man halt, dass jetzt die Alleinstellungsmerkmale, die viele deutsche Unternehmen hatten, weltweit nicht mehr gelten, weil die Chinesen langsam aufrücken. Sie werden halt auch technologisch besser. Das ist eine Herausforderung. Das wird nicht leicht werden. Aber das ist etwas ganz anderes, als zu sagen, die EU ist jetzt schutzlos. Vielleicht die 1, etwas Prozent Wachstum, die wir haben, ist natürlich nicht berauschend. Die geben Xi und Putin von außen so den Eindruck, die Europäer, die krebsen umher, die zählen für nichts. Aber das Bruttosozialprodukt der EU ist immer noch sehr viel größer als das von Russland. Und Verteidigungsanstrengungen kommen jetzt in Gange. Deswegen würde ich sagen, also politisch, militärstrategisch gesehen, sicherheitspolitisch ist die EU dabei aufzuwachen und hat zumindest genug getan, um die Ukraine 4 Jahre im Feld zu halten und die letzten 2 Jahre ohne US-Unterstützung. Das wird oft nicht wahrgenommen, aber das ist eine, glaube ich, sehr wichtige Leistung.
Aber da würde ich jetzt zumindest aus deutscher Sicht sagen, im Motto, gut, EU, wenn wir ehrlich sind, also ich glaube, Italien macht ein bisschen mit, aber Spanien macht nicht so wahnsinnig viel mit. Und Frankreich hat auch nicht viel gegeben. Also die EU hat was gegeben und Deutschland hat vor allem viel gegeben. Also ist es wirklich die EU oder ist es nicht eigentlich eher fast Deutschland und die baltischen Staaten und die skandinavischen Staaten nicht viel gemacht haben?
Das ist zur Hälfte richtig. Die Hälfte ist die nationale Unterstützung und die kam sicher viel von Deutschland, den Nordeuropäern. Und wie gesagt, nach anfänglichem Zögern, besser spät als nie. Und dann kommt die andere Hälfte und das sind EU-Gelder. Und EU-Gelder werden per Definition pro rata getragen, auch von Italien, Spanien, Frankreich und anderen. Auch wenn die nationalen, bilateralen Hilfen dort sehr dürftig ausfallen, die EU-Hilfen werden von allen pro rata getragen. Also insofern sehe ich das, ja, die eine Hälfte war eher national, eher Deutschland und Company. Und die andere Hälfte dagegen ist wirklich ganz EU. Und das ist die Hälfte, die jetzt immer wichtiger wird, obwohl es natürlich auch Probleme gibt mit dem letzten Veto von Orban und so weiter. Was bleibt, ist die Schwäche Europas in Hightech. Und da sehe ich auch keine große Veränderung. Da gibt es keinen großen Sprung nach vorne. Man könnte daran denken, sehr viel mehr für Innovation auszugeben, sehr viel mehr für neue Unternehmen. Das ist alles schön und gut. Das sät die Samen dann, damit man in 10 Jahren eine stärkere Hightech-Industrie hat. Aber das gibt einem keinen Wachstumssprung nächstes Jahr. Da darf man keine Illusionen haben.
Das ist klar, aber trotzdem, wenn man sich noch zu challengen. Also klar, Mittech haben wir gerade besprochen, aber wir haben ja auch so vielleicht nicht die richtigen Prioritäten. Schauen Sie, wir haben sehr hohe Energiekosten in Europa. Das liegt zum Teil daran, dass wir abhängig sind von Importen und natürlich der Wegfall von Russland als kostengünstiger Lieferant ist ein Thema. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben Sie sogar in der Studie mal vorgerechnet, dass Deutschland gar keinen Gaskostenvorteil hatte, sondern es war eigentlich in ganz Europa gleich. Sie nicken, das sehen das meine Hörer nicht, aber sie nicken. Aber ich würde schon sagen, seit dem Motto, wir haben hohe Energiepreise, auch bedingt durch die deutsche Energiepolitik, Atomausstieg als nicht so richtig smarte Idee. Wir haben leicht auch, würde ich mal sagen, sehr ambitionierte Klimaziele, wenn jetzt die USA nicht mitgehen, wenn China erst in 2 Jahrzehnten daran denkt, wenn Indien vielleicht auch erst sagt ein paar Jahrzehnten. Also könnte man nicht sagen, naja, die EU müsste auch so die wirtschaftliche Entwicklung mehr in den Fokus rücken und vielleicht ein paar von den schlechten Fokusaktivitäten etwas ändern?
Also erstmal vorweg, es stimmt, das ist ja Teil der EU, dass wir einen gemeinsamen Energiemarkt haben. Für Strom ist das anders, weil das sehr lokal ist, aber für Gas und Öl waren die Preise überall die gleichen. Nachdem halt die Kommission eine Energiemarktliberalisierung durchgesetzt hatte. Also was oft gesagt wird, dass halt Deutschland einen Gaspreisbonus gehabt hätte, stimmt so nicht. Es stimmt auch nicht so ganz, dass der Preis vom russischen Gas so niedrig war. Denn es kam ja immer schon auch vorher Importe von LNG dazu. Also das Gas, was in flüssiger Form verschifft wird. Und die russischen Preise waren aber auch an diese Weltmarktpreise gekoppelt. Es war natürlich dann im ersten Jahr ein Anpassungsproblem, ist ganz klar. Aber im Grunde genommen hat die EU die gleichen fossilen Energiepreise, also Gas und Öl, wie die asiatischen Konkurrenten. USA stehen besser da, weil sie halt Gas haben, was innerhalb der USA gefördert wird und dort in erster Linie bleibt. Das Faktum bleibt aber, wir haben in der EU keinen komparativen Vorteil in puncto Energie. Das heißt, wir haben auch keinen komparativen Vorteil in puncto energieintensiven Unternehmenssektoren. Das heißt aber auch, dass viele der Mid-Tech-Sektoren, die energieintensiv sind, wir nicht in Europa halten können und auch nicht versuchen sollten, sie zu halten. Denn wenn man versucht, einen Industriezweig zu erhalten, der von Importen lebt, die einfach teuer sind, da gibt es nichts dran zu rütteln, dann kommt man nie so weit, dass man da eine wettbewerbsfähige Industrie hat auf diesem Gebiet. Davon müssen wir uns verabschieden. Und je länger wir diese alten Industrien unterstützen und subventionieren, desto länger dauert aber auch die Verlagerung in Hightech-Bereiche. Denn das Geld, was wir den Mid-Tech-energieintensiven Unternehmen zuschieben, das fehlt anderswo.
Theoretisch folge ich Ihnen, aber ich würde sagen, dem Motto, müssen denn die Energiepreise bei uns so hoch sein? Weil, also gerade bei Öl und Gas gibt es einen Weltmarktpreis, der gilt ja in China auch. Trotzdem habe ich gelesen, dass zum Beispiel die chinesischen Unternehmen ungefähr halb so hohe Energiekosten haben wie die europäischen Unternehmen. So, die Frage ist, woran liegt das? Liegt das an Steuern und Abgaben? Liegt das an CO2-Abgaben und Ähnlichem? Was ist das? Ist ja nichts Neues. Wir hatten ja früher auch schon importierte Energie. Also jetzt vor 15 Jahren, vor 20 Jahren haben wir auch Energie importiert. Und da war in Deutschland eine energieintensive Industrie durchaus wettbewerbsfähig, weil sie hatte im Prinzip das Rohöl gekauft zu Weltmarktpreisen. Vielleicht war die Transportkosten ein bisschen höher, aber es war ja nicht so relevant. Und jetzt ist plötzlich bei uns Energie so teuer und wie gesagt deutlich höher als in China. Warum?
Also in China wird natürlich die Energie für die Industrieunternehmen teilweise sehr stark subventioniert und teilweise kommt sie halt von Kohle mit alten abgeschriebenen Kraftwerken und die ist deswegen relativ billig. Das haben wir in Europa nicht mehr. Dafür gibt halt der chinesische Staat enorm viel Geld für Subventionen aus, für Photovoltaikinstallationen und andere erneuerbare Energien. Die bekommt er von anderswo. Ja, da gibt es halt andere Steuern und Abgaben. Es ist also nicht so, dass in China das, was in puncto grüner Transition dort stattfindet, kostenlos wäre. Nur die Kosten werden anders verteilt. Was wir in Europa bedenken müssen, stimmt schon. Wir haben vielleicht, wenn Erdöl ist, können wir zu ähnlichen Preisen importieren. Wir haben aber auch eine andere Preisgestaltung in Europa, die sehr viel mehr Sinn macht als im Rest der Welt, weil wir das sogenannte Merit-Order-System haben. Das heißt, die teuerste Stromquelle, die gerade gebraucht wird, bestimmt den Preis. Das macht auch ökonomisch Sinn. Während in vielen anderen Ländern ist es so ein Durchschnitt, wo dann cross-subventioniert wird. Und das macht, wie gesagt, ökonomisch wenig Sinn. Wenn die anderen etwas machen, was ökonomisch wenig Sinn ist, sollten wir es nicht unbedingt auch machen. Das ist, glaube ich, keine gute Imitation. Was aber auch gilt, ist jetzt strategisch. Wo sehen wir unsere Zukunft? In den Hightech-Bereichen, von denen die meisten nicht energieintensiv sind, oder in der sogenannten Grundstoffindustrie, wo wir Gas nehmen und 10% Mehrwert drauf machen und damit Ammoniak machen oder irgendwelchen Dünger. Diese Massenproduktion von Gütern, die gleichen auf der ganzen Welt sind, damit kann man keine starke europäische Industrie aufbauen und vor allem keine hohen Löhne.
Da folge ich Ihnen. Jetzt würde ich jetzt zwei Dinge einwenden. Zum einen würde ich sagen, gerade jetzt mal mit Dünger, hätte ich gesagt, na ja, das ist ja so ein Bereich, wo man unter Umständen trotzdem europäische Produktion haben sollte, um strategische Unabhängigkeit zu haben. Wir sehen es aber selten an Erden, wo wir abhängig sind von China. Insofern Frage eins, müssen wir nicht bei bestimmten Dingen doch lokal Produktion haben, auch wenn sie teurer ist? Zweite Frage ist, ich folge Ihnen mit den Technologien und so weiter, würde ich sagen, klar, würde ich mir auch wünschen. Aber wir haben natürlich jetzt, es gibt ja diesen Australian Strategic Policy Technology Tracker beispielsweise, oder es gibt auch Studien von Harvard University, die zeigen, dass wenn es um Zukunftstechnologien geht, die Chinesen dominieren, gefolgt von den Amerikanern, und die Europäer bestenfalls auf Platz 3 sind. Also ist ja nicht nur eine Frage, die Leute, wir wünschen uns das, sondern wir haben ja offensichtlich auch ein Problem, dass wir eben nicht so innovativ sind scheinbar. Mit Tech haben wir schon gut angesprochen, aber es ist ja ein tiefgehendes Problem, wenn wir quasi bei diesen ganzen Zukunftstechnologien gar nicht mitspielen, dann können wir uns zwar davon träumen, das zu haben, aber es nützt uns ja nichts, davon zu träumen, müssten es ja wirklich haben.
Also was die Zukunftstechnologien anbetrifft, muss ich mich ja fragen, wo findet sozusagen die Forschung statt und dann die Anwendung. In puncto Forschung ist Europa gar nicht so schlecht, die Anwendung oft hapert ist. Man sollte sich auch darauf konzentrieren, können wir das etwas verändern, dass die Anwendung in Europa attraktiver wird. Und Hochtechnologie anzuwenden ist immer hohes Risiko. Wir brauchen also dafür flexible Rahmenbedingungen. Wir brauchen dafür Unternehmen, die vielleicht schnell wachsen, aber dann auch schnell wieder kollabieren. Sind wir dazu bereit? Wir brauchen ein anderes Finanzsystem. Banken geben keinem Start-up einen Kredit, weil wenn es gut läuft, bekommen sie ihre Zinsen, wenn es schlecht läuft, verlieren sie gesamtes Kapital. Also wir brauchten da ein System, was sehr viel mehr Wagniskapital bereitstellt. Stichwort wäre für mich, Deutschland und andere Länder in Europa, kapitalgedecktes System. Wir sehen das in anderen Ländern wie Dänemark, Schweden, Holland, Schweiz, innerhalb von Europa, man kann einen starken Sozialstaat haben mit einer starken privaten Säule, die sehr stark dann Kapital für langfristige Investitionen und langfristige Investitionen, nicht langfristige Kredite, sondern Wagniskapital bereitstellt. Solche Reformen würden meiner Ansicht nach sich schon lohnen. Sowas sollte man in Angriff nehmen. Zu der Frage, es gibt strategische Rohstoffe. Und das Schöne an den meisten strategischen Rohstoffen ist, dass man sie zu relativ geringen Kosten einlagern kann. Auch große Mengen davon. Auch für Dünger zum Beispiel kann man sich sagen, okay, man hat eine gewisse Lagerhaltung und dann diversifiziert man natürlich dann auch die Länder, aus denen wir es bekommen. Darf ich vielleicht mal eine etwas größere Klammer um die seltenen Erden machen? Davon importiert die EU jedes Jahr ungefähr 7-8 Millionen Euro. Nehmen wir an, der Preis von dem Zeug geht aufs Zehnfache, aufs Zwanzigfache.
Aber die Frage ist ja, glaube ich, nicht der Preis. Die Frage ist ja, kriegen wir es?
Komm, komm ich gleich. Ja? Ist es glaubwürdig, dass so eine winzig Menge wirklich so entscheidend ist, wo ein kleines Tröpfchen ist, so diese mythische Sache, ein kleines Tröpfchen davon, und wenn das nicht kommt, stehen alle Bänder still. Aber wie gesagt, die 7 Millionen wollen wir 10 Jahre davon einlagern. 70 Millionen sind wir dabei. Also das können wir wirklich durch Lagerhaltung lösen, dieses Problem. Gas ist wiederum was anderes, da war das nicht möglich. Ja? Und dann werden ja aber auch die Vorstoffe, auf Englisch Compounds von den seltenen Erden, die werden ja sehr viel stärker gehandelt. Von diesen Rohstoffen ist übrigens der weltweit größte Importeur China.
Weil die Verarbeitung haben.
Europa importiert ungefähr 120 Millionen von diesen Rohstoffen und exportiert 122 Millionen. Und wir haben keine einzige seltenen Erde Vorkommen in Europa. Wie ist das möglich? Ganz klar, wir importieren die Rohstoffe, sie werden veredelt und werden zum 4- bis 8-fachen Wert wieder exportiert. Das heißt also, wir haben auch Druckmittel. Denn wenn uns jemand nicht die Rohstoffe liefert, dann liefern wir nicht die mehr verarbeiteten, immer noch Halbrohstoffe. Ja, also die seltenen Erden sind ganz anders, als sie so in der geopolitischen Mythologie dargestellt werden. Das ist in normalen Zeiten ökonomisch irrelevant. Es würde faktisch nichts kosten, sich durch entsprechende Lagerhaltung gegen Störungen bei der Zufuhr zu schützen. Und die Erfahrung der Vergangenheit hat auch gezeigt, dass wenn man 2-3 Jahre Zeit hat, dann kann man die durchaus ersetzen.
Okay, also Resilienz ist eine Frage des politischen Willens, es ist nicht eine ökonomische Frage.
Vor allem, dass man auch des politischen Willens die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. nicht sagen, wir nehmen 500 Millionen in die Hand, um irgendwelche Bergbausachen in Europa wieder aufzubauen, wo dann natürlich die lokalen Verbände gegen Sturm laufen. Denn seltenen Erden kommen im Bergbau immer zusammen mit radioaktiven Elementen vor.
Nicht populär, gerade in Deutschland nicht populär. Okay. Kleiner Schlenker noch, Fracking. Gasvorkommen hätten wir ja zum Beispiel in Deutschland, die könnten wir auch fördern. Und ich meine, ich frage mich immer, warum wir Fracking-Gas aus den USA importieren. Wir könnten es ja theoretisch auch hier machen, das wäre sogar klimafreundlicher.
Ich glaube, auch deutsches Fracking hätte nicht die Probleme, die am Anfang in den USA vorkommen sind. Das würde auch in Deutschland, glaube ich, sehr nicht umweltneutral, aber so gemacht werden, dass nicht irgendwelche Wasserverschmutzung stattfindet. Das ist wiederum ein politisches Eigentor. Vielleicht nicht ganz so klar wie beim Atomstrom, aber das ist etwas, was meiner Ansicht nach hätte man sagen sollen, okay, machen wir einen Versuch. 2-3 Probebohrungen und sehen mal, ob das Ganze wirklich so schlimm ist, wie das dargestellt wird. Nur kommen dann natürlich die Umweltverbände nicht.
Wäre ein pragmatischer Vorschlag, ja?
Ja.
Okay, gehen wir auf EU. Ich meine, in der EU gibt es jetzt gerade eine Diskussion zum Thema Industriepolitik. Also Frankreich, andere möchten gerne Industriepolitik machen. Dann gibt es das ganze Thema Buy European. Ich würde natürlich als Deutscher sagen, so Industriepolitik, so die Franzosen machen das seit Jahrzehnten und nicht so richtig erfolgreich, wäre meine These. Und bei European, ich finde eigentlich für eine Region mit so einem riesen Handelsüberschuss ist vielleicht ein bisschen komischer Ansatz zu sagen bei European. Aber jetzt klären Sie mich auf.
Okay, im Grunde genommen stimme ich Ihnen dazu, aber ich würde das Ganze noch etwas nuancierter sagen. Industriepolitik in dem Sinne, wir Politiker sagen, welche Industriezweige wichtig sind. Und dann geben wir denen ordentlich Geld. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, das führt zu wenig. Also da würde ich sagen, Industriepolitik im Sinne, brauchen wir zum Beispiel, nehmen wir mal die Chipsindustrie, brauchen wir mehr technische Schulen und mehr Lehrstühle auf gewissen Gebieten. Hochvakuum, Clean Rooms, ultra-reine Chemikalien. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas nützlich ist. Ja, und dann kommen dann halt die Unternehmen und können bessere Produkte hinzustellen, die dann in die Produktion von Chips eingehen. Paradebeispiel ist natürlich auch die holländische Firma ASML, die weltweit eine Monopolistin ist, auf den Maschinen, auf denen halt dann hinterher die besten, neuesten Chips da gemacht werden. ASML verkauft keine einzige Maschine in Europa, nur in Asien und jetzt ein bisschen in Amerika. Soll unsere Industriepolitik darauf zielen, ASML und das ganze Umfeld, sei es Jena, Mikroskope, Lasers, das zu stärken oder Intel 10 Milliarden in die Hand zu drücken, damit sie irgendwo mal eine riesige Fabrik hinsetzen? Also Sie sehen, für mich, Industriepolitik ist etwas, was man durchaus machen kann, aber es kommt darauf an, was man macht. Und dann das Buy European, das halte ich also auch für überflüssig, gefährlich. Erstens ist es ja auch gar nicht mit unseren internationalen Verträgen vereinbar. Das hat die Kommission beim letzten Vorschlag so ein bisschen nicht verdeckt. Denn wir haben ja mit vielen, aber nicht mit allen anderen Ländern ein Abkommen, das halt Beschaffungsmaßnahmen, staatliche Beschaffungsmaßnahmen an für sich auch Anbietern aus anderen Ländern offenstehen sollen. Das betrifft de facto 5% vom gesamten Volumen. Also es ist nicht weiter wichtig. Was halt die ES-Kommission machen wollte, ist, und das finde ich ein bisschen einen Sprung zu weit, hat gesagt, auf jedem Gebiet, wo es staatliche Maßnahmen gibt, die etwas fördern. Also Kaufprämie für batterieelektrische Wagen, Zuschüsse für Solaranlagen. In all diesen Fällen muss oder sollte es eine Präferenz für europäische Anbieter geben. Und das ist einfacher mit den Regeln des Welthandels zu vereinbaren. Aber ich halte es trotzdem für genauso falsch. Denn wenn wir das machen, erhöhen wir aber auch die Kosten unserer eigenen grünen Transition, der Energiewende.
Klar, aber nochmal auf zurück, Sie haben gerade so schön gesagt, Industriepolitik würde ich genauso schreiben wie Sie. Ich würde sagen, bessere Rahmenbedingungen sind immer besser als irgendwelche 10 Milliarden für Firma XY. Aber jetzt beobachten Sie ja die EU schon lange. Ich meine, ist es nicht am Ende so, die Franzosen setzen sich dann durch und es wird doch dann in die Richtung gehen, dass es dann bestimmte Industriepolitik einfach gibt?
Wenn Sie länger in Brüssel leben, würden Sie viele Leute hören, die sagen, und am Ende setzen sich die Deutschen immer durch.
Und wer hat recht?
Keiner. sage es mal, vorher war Deutschland unterstützt von England in meisten Fällen etwas stärker, auch weil das Umfeld anders war. Jetzt ist der französische Standpunkt etwas stärker geworden, weil sie halt auch das geopolitische Umfeld hinter sich haben. Und das wird auch selbst von deutschen Geostrategen so teilweise akzeptiert. Falscherweise meiner Ansicht nach, aber trotzdem. Und deswegen wird es etwas geben, aber es wird sehr, sehr abgeschwächt sein.
Jetzt gibt es ja bei uns immer so, also ich höre die Geschichten, beispielsweise Industriepolitik. Also ich habe gehört in der Geschichte, dass die Franzosen ganz stark auf Elektromobilität drängen. Einfach auch deshalb, weil sie sich davon versprechen, ihre eigene Automobilindustrie zu Lasten der Deutschen zu stärken. Also dem Motto, wir wollen eher im Prinzip in Europa gewinnen und gar nicht mal so erkennen, dass der wahre Feind, sage ich jetzt mal Anführungsstrichen, der wahre Wettbewerber eigentlich in China sitzt.
Also das Zweite ist, dass der wahre Wettbewerber in China sitzt. Das erkennen die Franzosen an. Mhm. Ja, was stimmt, was sie nicht so anerkennen, ist halt, dass also die europäische Automobilindustrie auch nur überleben kann, wenn sie den Weltmarkt mit erobern kann, also da mithalten kann. Mhm. Der Unterschied ist zwischen der französischen und der deutschen Automobilindustrie, dass die deutsche vom Export lebt und die französische und italienische vom Binnenmarkt. Aber bei der Automobilindustrie, auch wenn Sie sagen gerade Elektromobilität, da gibt es diesen Eindruck, die Chinesen sind überall vorne, die machen die europäische Automobilindustrie platt. Und dann sehen Sie sich mal die europäische Handelsbilanz in puncto Elektrowagen an, also batteriebetriebene Wagen. Wie sieht die aus?
Ich würde mal tippen, die Batterien kommen alle aus China, würde ich das mal tippen, als Baustein.
Als Wagen, ja? Hm? Als Wagen haben wir einen sehr großen Überschuss. Europäische Exporte von Stromern, ja, sind im Wert doppelt so hoch wie die Importe. Und, was weiß ich, dreimal so hoch wie die Importe aus China.
Würde ich natürlich sagen, noch, würde ich sagen, aber Sie haben recht, vor allem verkaufen wir natürlich die teureren Autos. Das stimmt, noch kriegen wir eine Prämie in bestimmten Märkten.
Der Überschuss von Europa hat sich in den letzten Jahren erhöht. Er ist gestiegen.
Das ist jetzt für mich überraschend und jetzt müssen wir erklären, warum ist er denn gestiegen? Was war denn der Treiber?
Der Treiber war einfach, das, jetzt komme ich auf eine andere Sache zurück, in puncto Stückzahl ist die Handelsbilanz ungefähr ausgeglichen. Also wir importieren ungefähr genauso viele Autos, wie wir exportieren, also Elektroautos. Hm? Im Wert ist, der Einheitswert ist doppelt so hoch.
Aber die Exporte fließen in andere Regionen, oder? Die fließen nicht unbedingt nach China, die fließen dann wahrscheinlich eher Richtung USA und andere Regionen der Welt, oder?
Ja, macht ja nichts.
Nein, nein, es war nur, es war nur,
das war. Ja, aber die Chinesen sind ja auch, außer in den USA sind sie auch präsent. Wir haben eine schöne Studie gemacht, wo wir halt gesagt haben, okay, nehmen wir mal die europäischen Länder, wo es keine Zölle gibt. England, Schweiz, Norwegen. Wie sieht's da mit dem Anteil der Europäer aus? Punkt Elektrowagen. 50% und steigend. Mhm. Also, du hast ja zwischen Mythos und Realität, da klafft wieder mal. Und auch auf die Frage zu kommen, der Überschuss hat sich erhöht. Er hat sich erhöht auch, weil wir mehr Autos exportieren, Elektroautos.
Und dann würde ich aus deutscher Sicht sagen, okay, ich folge Ihnen. Gleichzeitig haben wir trotzdem den Effekt, dass Deutschland, dass die Hersteller aus Deutschland heraus verlagern, nach Ungarn zum Beispiel und dort produzieren, weil es da günstiger ist. Also Europa als Ganzes, aber innerhalb Europas haben wir schon eine Verschiebung von Standorten.
Ja, gut, aber ich meine, das soll ja so sein. Deutschland bleibt halt Luxus von Luxus, nicht? Nicht nur die obere Mittelklasse, sondern die Oberklasse. Das ist ganz natürlich. Das ist die Zukunft der europäischen Automobilindustrie. Nicht mehr die Chinesen in puncto Menge und Preis zu konkurrieren. Wie gesagt, die Batterien kommen zu 60% aus China. Aber deswegen sollen wir in Europa den Preis von Batterien erhöhen, damit unsere Automobilindustrie daran stirbt. Das scheint mir nicht sehr praktisch zu sein.
Nein, das halte ich auch nicht für praktisch. Ich würde die Frage aufwerfen, was können wir tun? Oder sollten ich finde das ein schönes Beispiel. Sollten wir was tun, um Batterieproduktion in Europa zu fördern? Sie haben vorher gesagt, bei den Chips haben Sie gesagt so, eigentlich fördere ich lieber das Umfeld von ASML. Die Frage natürlich hier, es handelt sich ja um eine sehr kritische Komponente, 40% des Wertes. Da wäre meine Frage nach dem Motto, ist das dann so ein Beispiel, wo wir sagen müssen, okay, hier sind wir technologisch im Rückstand. Es ist aber eine Schlüsselkomponente einer für uns wichtigen Industrie. Und da müssen wir was tun. Oder würden Sie sagen, nein, auch das lohnt sich nicht?
Erstmal, es wird sehr viel getan. Die europäischen nationalen Subventionen für die europäische Batterieindustrie als Anteil an dem Umsatz, den diese Industrie macht, ist, glaube ich, höher als die Subventionen in China. Also ist sehr, sehr hoch. Ja, es ist nicht so, dass nichts getan wird. Die Frage ist halt, okay, man kann die Leute ein bisschen subventionieren. Wird man sich nach zu viel getan? Aber die Frage wäre, dann sollten wir zum Beispiel Local Content haben. Das würde ja die Kosten erhöhen. nur ein bisschen Geld verschwenden, um die europäische Industrie zu subventionieren. Und Batteriehersteller ist es okay. Aber eine andere Frage ist dann, sollen wir halt sagen, mindestens x Prozent der Batterien müssen aus Europa kommen, dann steigen die Preise und die Kosten für unsere Automobilindustrie. Das ist die wirkliche Frage. Und dann komme ich wieder auf die strategische Frage zurück gegenüber China. In welchen Nischen können wir uns, wir Europa, uns behaupten? Und ich würde sagen, wir sollten dabei zwei Eigenschaften eines Produkts im Auge halten. Einmal, wie kapitalintensiv ist die Produktion? China ist ja bekannt, hat eine nationale Ersparnisquote von 40%. Nicht ganz doppelt so viel wie in Europa. Also das Kapital wird immer billiger bleiben in China. Ob das nun die Regierung subventioniert, das läuft denn über das Kapital. Ja? Mhm. Kapitalkosten in China sind immer niedriger. Und die zweite Frage ist halt, ist die Produktion kapitalintensiv und ist das Produkt selbst ein Massenprodukt, nicht differenziert? Also ein Produkt, von dem man, was weiß ich, hunderttausende, Millionen Exemplare macht, die austauschbar sind. Mhm. Und das ist bei den Batterien der Fall. Bei den Solarmodulen war das hier noch krasser der Fall. Auf diesen Gebieten kann man sich nicht erwarten, dass es eine überlebensfähige europäische Industrie gibt. Wenn man schon Subventionen herausgibt, dann bitte nicht auf diesem Gebiet.
Also Batterie- und Massenproduktion, also ich habe CATL in China besichtigt, die Produktion gesehen. Ja. Und da war einer in der Reisegruppe mit dabei, der hat bei Northvolt gearbeitet. Ja. Und habe ich ihn erst gefragt, erklär mir mal, was ich gerade gesehen habe, weil ich bin Kaufmann, ich musste mir das ein bisschen erklären. Und dann habe ich ihn gefragt, was konntet ihr denn davon nicht bei Northvolt? Und er hat gemeint, wir konnten keinen Schritt davon. Wir hatten einen richtigen Ausschuss, einen hohen, und haben die Chinesen eben nicht. Vor dem Hintergrund, ich finde schon erschreckend, dass wir als eine Region, wo ja Industrie großgeschrieben wurde, es ist ein industrieller Prozess, dass wir diesen Prozess nicht können, die Chinesen können. Massenprodukt mag sein, aber natürlich ein Massenprodukt, wo es enorm technischen Fortschritt gibt, dass die Chance hat, ja noch viel, viel relevanter zu werden für die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie zum Beispiel. Vor dem Hintergrund fand ich das schon ein bisschen problematisch. Und da wäre die Frage eben, jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt viel Geld, was da reinfließt. Vielleicht muss dann Geld reinfließen, weil wir sagen, wir sind hier am Anfang einer Entwicklung, technologischen Entwicklung. Wenn wir jetzt nicht versuchen aufzuholen, dann sind wir da auf ewig abgehängt.
Das erinnert mich sehr stark an die Situation vor 10, 15 Jahren mit den Solarmodulen. Da war es ähnlich. Das ist die Technologie der Zukunft. Das stimmt doch, gab da enorme Fortschritte, Produktion, Zusammensetzung. Aber nach einer Weile wurde das dann ein Massenprodukt. Und bei den Batterien ist es absehbar, dass die Batterien für Autos, die werden nicht jetzt sofort, das stimmt schon, die werden ein Massenprodukt werden. Eine Commodity, wie man sagt. Und da zählt das Kapital und die Anzahl der Fertigung. Also insofern würde ich sagen, ja, wir sollen sicher eine Produktion, gewisse Minimum-Produktionskapazität und Forschungskapazität behalten. Aber das ist auf absehbare Zeit, wird das ein Massenprodukt.
Müssen wir mehr sparen? Müssen wir wieder mehr investieren in Europa? Weil Sie haben gesagt, okay, China 40% sehr hoch. Klar, die haben keinen Sozialstaat. Die Leute müssen deshalb sparen. Aber müssen wir auch wieder mehr Kapital in die Hand nehmen? Wir haben vorhin gesprochen über MidTech. Wir haben gesprochen über auch Produktivitätsfortschritte, so am Rande, die ja auch nicht so toll waren in Europa. Wir haben ja gleichzeitig auch demografisch bedingte Herausforderungen. Also eigentlich würden doch die dafür sprechen, dass man mehr Kapitaleinsatz hat, um auf diese Art und Weise das Produktivitätswachstum zu stärken.
Das ist der falsche Ansatz. In Europa haben wir auch in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt genauso viel investiert wie Amerika. Nur das Wachstum war nicht da. Wenn man sich die Produktivität des Kapitaleinsatzes in Europa ansieht, dann ist der einfach schlecht. Sehr schlecht.
Woran liegt das?
Das liegt daran, weil wir halt viel in diese Mittel-Tech-Industrie investiert haben, wo es nicht viel Wachstum gibt. Warum passiert das? Einmal ist natürlich eine gewisse Pfadabhängigkeit, wir waren da, aber dann liegt es auch an unserem Finanzsystem. Es geht alles über Banken und Banken finanzieren, was weiß ich, eine neue Maschine für VW. Kann man sich ungefähr ausrechnen, was dabei rauskommt. Das ist geringes Risiko, aber auch geringer Ertrag. Und dagegen, was ganz Neues aufzubauen, das macht keine Bank. Da braucht man Wagniskapital. Da wäre halt für Deutschland, für Europa eine dritte Säule, ein kapitalgedecktes Zusatzsystem bei den Renten, bei den Pensionen sehr wichtig. würde auf beiden Beinen helfen sozusagen, nicht? Einmal mit der Alterung der Bevölkerung und dann vor allen Dingen, dass wir dann größere Beträge haben an Wagniskapital, die wir suchen. Also mehr Kapital ist nicht das Problem in Europa. Es ist die, wohin es geht. Und es geht zu viel in Mid-Tech. Wir haben auch weniger Investitionen in R&D, also in F&E. Aber warum? Zwei Sachen. Nicht nur haben wir weniger, sondern wir haben auch das Wenige, was wir machen, geht in Mid-Tech. Die größten drei forschungsintensiven Unternehmen in Europa vor 20 Jahren waren VW, Mercedes, Bosch. Und was sind sie jetzt? Mercedes, VW, Bosch, ein bisschen andere Reihen, nicht? Also da hat sich für 20 Jahre nichts geändert. In Amerika waren da General Motors und Ford dabei und jetzt?
Andere, klar. Nicht? Aber der Macron und andere haben ja gefordert, wir sollten quasi, ich sage nicht Kapitalverkehrskontrollen, sondern würde nicht gehen. Aber es gibt diese ganzen Überlegungen, so Sparunion. Und sogar die Financial Times hat geschrieben, wir sollten überlegen, dass wir Ersparnisse Europas in Europa lassen, damit nicht so viel Geld nach USA fließt. Das heißt, ich meine, ist das der richtige Ansatz oder passt es wieder zur Industriepolitik der Franzosen, wenn man Industriepolitik und dann schreiben wir Leuten noch vor, wo sie ihr Geld anlegen?
Also ich halte davon gar nichts. Wie gesagt, in Europa, der jetzige Kapitaleinsatz hat eine sehr, sehr geringe Produktivität. Nach unseren Messungen so fast negativ über die letzten Jahre. Mehr in das gleiche System reinzutun, was erwartet man sich dann? Mehr Verschwendung. Davon halte ich überhaupt nichts. Diese Idee, dass wir unsere Ersparnisse, zumindest der Amerika bekommen sie eine gewisse Rendite.
Klar. Also es leuchtet mir schon ein, aber es ist natürlich schon so, dieses Produktivitätsthema, das Kapitalallokationsthema und so weiter, das ist ja nicht neu und wir tun es ja offensichtlich so schwer, das zu lösen.
Also meine Vorhersage ist, dass es nicht gelöst wird.
Na gut, aber dann sagen Sie aber auch übersetzt, Sie glauben, dass Europa relativ zu den anderen weiter zurückfällt.
Hier muss man aber einen Unterschied machen. Wenn ich den Lebenshaltungsstandard der europäischen Bevölkerung nehme, ja, den man nach Kaufkraftparitäten berechnet, so ist der pro Kopf gesehen in den letzten 25 Jahren gegenüber Amerika stark gestiegen. In den letzten 3-4 Jahren ganz leicht gesunken. Weil halt, wenn sich so ein kleiner Teil der Wirtschaft so stark entwickelt, also wie die Technologieunternehmen in Amerika, dann hat nicht unbedingt die gesamte Bevölkerung etwas davon.
Klar.
Und deswegen ist halt auch die Nachfrage nach Reformen in Europa relativ gering. Wir zählen im Ausland weniger, aber im Inneren gesehen sieht das nicht so schlecht aus. Das ist also keine langsame Agonie, wie das Draghi betrachtet. Aber natürlich, die Leute oben, die sehen, oh, gegenüber China, gegenüber USA sind wir schwächer. Aber dann gucken sie runter sozusagen auf ihre politischen Systeme. Und da gibt es keinen Appetit.
Okay, also Sie sagen, das geht uns noch zu gut und machen wir keine Reformen. Jetzt möchte ich doch, bevor jetzt uns die Zeit ausläuft, nochmal auf die Eurozone. Weil Sie haben einfach gemeint, der Euro, alles stabil, alle Probleme gelöst, die Schuldenländer bauen Schulden ab, wir haben ja Wachstum dort. Klar, Deutschland ist jetzt das Schlusslicht beim Wachstum. Aber ich möchte da nochmal ein bisschen nochmal nachfragen, weil ich habe auch Gäste gehabt, die haben hier sehr überzeugend dargelegt, dass wenn Sie sich so die ökonomischen Kriterien anschauen, es eigentlich nach wie vor keine Konvergenz gibt im Euroraum, sondern dass die Mitgliedstaaten sich eigentlich auseinanderentwickeln. Was Produktivität betrifft, was Wachstumsraten betrifft, was Staatsverschuldung betrifft, dass es da im Prinzip eine Auseinanderentwicklung gibt und eben keine Konvergenz. Und dass natürlich das Ganze doch immer noch zusammengehalten wird von der EZB, die ja bereitsteht, zum Beispiel für Frankreich die Spreads ein bisschen zu deckeln oder ähnliches. Und wir sehen ja auch gerade in Frankreich stark wachsende Verschuldung, über 5% Defizit im Bruttoinlandsprodukt, keinerlei Bereitschaft und Fähigkeit, die Verschuldungsdynamik unter Kontrolle zu bekommen. Also insofern war ich dann schon überrascht, dass Sie gemeint haben, ach, Eurozone, alles Paletti. Liegt das daran, weil Sie sagen, jetzt haben wir faktisch eine Transferunion und damit sind alle Probleme gelöst? Nach dem Motto, gut, es ist eine Umverteilungsfrage zwischen Deutschland und Frankreich, aber wenn die Umverteilungsfrage geklärt ist, dann kann der Euro auch weiter so funktionieren.
Also ich wollte nicht sagen, dass alles in Ordnung ist. Aber wenn ich jetzt mal die Eurozone-Probleme gegenüber Ukraine stelle, und das ist das eine existenziell, heute und morgen, ja. Mhm. Und das andere ist tiefgreifende Probleme, aber die meiner Ansicht nach nicht sofort zu einer Explosion führen werden.
Gut, aber dann, Ukraine haben wir Konsens, aber irgendwann hoffentlich ist das ja mal zu Ende. in der Ukraine und dann wird Europa sich weiterentwickeln. Wir haben weiter wachsende Schuldenstände, wir haben schlechte Demografie. Die schlechte Demografie führt natürlich dazu, dass auch so verdeckte Verbindlichkeiten immer mehr offen zutage treten. Wir haben jetzt gerade gesprochen über dem Wachstum. Das haben Sie gemeint, naja, für die große Menge der Wähler ist es alles noch Paletti. Nur es ist natürlich dann über Zeit erodiert das schon. Und die Eurozone, zumindest in meiner Wahrnehmung, hat jetzt nicht richtig geholfen, das Wachstum zu befördern. Also vielleicht in Deutschland Exportwachstum mal, als der Euro so abgewertet hat. Müssen wir nicht doch mehr tun, damit wir nicht in ein paar Jahren aufwachen und dann doch wieder eine Krise haben?
Also ich würde sagen, innerhalb der Eurozone haben wir vielleicht die gleichen Probleme wie innerhalb des EU. Also ich sehe die nicht so anders. Das ist eher die Politik, die auseinanderläuft, als die Wirtschaft selbst. Ich würde auch immer sagen, dass die Erwartung, dass alle Länder sich gleichmäßig entwickeln und konvergieren, die war immer verkehrt. Denn es gibt ja auch eine gewisse Spezialisation. Solange Deutschland sich im Automobilbereich spezialisiert und andere Länder vielleicht doch ein bisschen mehr Hightech haben, wie zum Beispiel Frankreich, ja, die haben ein bisschen mehr im Softwarebereich, dann kann es da durchaus kurzfristig Wachstumsunterschiede geben. Das wäre nicht mal das Problem. Die Schuldenstände schon. Ich meine, es gibt schlimmere Schuldenprobleme wie in den USA zum Beispiel. Ja.
Aber die Amerikaner haben dieses Problem, da ist nur eine Notenbank für ein Land. Und wir haben ja praktisch eine Notenbank für verschiedene Länder. So mein Verständnis ist schon, wenn jetzt die EZB interveniert, hat es ja eine vermögensumverteilende Wirkung innerhalb der Eurozone jetzt erst einmal, was ja bei den USA nicht der Fall wäre, weil es gibt eine USA und eine Fed.
Es stimmt schon. Aber die Intervention der EZB hat aber auch große politische Kosten, nicht? Für die Länder, die das Geld bekommen, die Unterstützung bekommen. Also es ist nicht 0-1. Es ist nicht so, da gibt es kostenlos Geld, lass uns das mal nehmen. Es gibt aber auch den Effekt, dass es die Länder schon etwas dazu animiert, doch die Schulden nicht ins Uferlose wachsen zu lassen. Insofern sehe ich das ein Problem, ja. Aber selbst bei dem moderaten Wachstum, was ich erwarte für EU und Eurozone, glaube ich, dass das eher doch ein beherrschbares Problem sein wird.
Auch wenn Frankreich so weitermacht, dann muss ich schon nochmal nachfragen. Nehmen wir mal an, wir haben Le Pen als Regierungschefin, die sagt so, lass die Deutschen bezahlen, machen weiter Schulden oder Mélenchon, ich meine, das kann man ja auch sagen. Was wird dann passieren, wenn Frankreich jetzt ein paar Jahre weiter so hohe Schuldenzuwächse hat? Dann würde ja normalerweise irgendwann der Kapitalmarkt sagen, wir verlangen von Frankreich einen Zuschlag beim Zins. Und dieser Zins, dieser Spread, der würde wahrscheinlich von der EZB dann irgendwie nicht so richtig hingenommen werden, also eher unterdrückt werden. Also wenn Sie sagen, das ist nicht so schlimm, oder ist Schuldenwachstum per se kein Problem?
Schuldenwachstum ist schon ein Problem, das ist ganz klar. Ich würde mir erwarten, dass wenn die extreme Rechte an die Regierung kommt in Frankreich, sie sagen, okay, wir wollen ja stark sein. Aber wenn wir nach Frankfurt pilgern müssen, um Geld zu fragen, sind wir nicht mehr so stark. Jetzt natürlich, kein Mensch gibt nach in Frankreich vor den Wahlen, ja. Also es wird so weitergehen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass danach ein Richtungswechsel eintritt. Ich meine, wir müssen uns auch klar machen, dass Frankreich war ja vor 40, 50 Jahren fiskalisch gesehen genauso konservativ wie Deutschland.
Stimmt, die hatten vor 15 Jahren denselben Schuldenstand.
Also insofern, nicht, dass es immer so bleiben wird, nur halt eine französische Regierung, die Souveränist sein möchte, auf selbstständig, die kann sich sowas nicht erlauben.
Okay, also Hoffnung im Sinne von nach der Wahl, dann kehrt die Vernunft ein. Langsam.
Langsam, nicht sofort. Ja. Und ich meine, da muss ich Ihnen sagen, in Deutschland gibt ja nicht gerade ein sehr gutes Beispiel zur Zeit.
Nein, nein, zum Abschluss wollte ich ja sagen, Sie sind ja nun immer Beobachter von außen auf Deutschland. Ich meine, jetzt ja. In Mailand, sicherlich im Frühling ausgesprochen angenehm dort. Jetzt würde ich mal fragen, wenn Sie jetzt zum Abschluss auf Deutschland blicken. Ich meine, Deutschland gilt ja als Anker der Eurozone. Gleichzeitig stagnieren wir seit 6 Jahren, hatten 2 Jahre Rezession, letztes Jahr knapp dran vorbeigerutscht. Was ist denn Ihr Blick auf Deutschland? Und der Podcast wird auch in deutscher Politik gehört. Was wäre eigentlich Ihre Erwartung an Deutschland? Was müsste Deutschland tun, um eine konstruktive Rolle zu spielen, damit es in Europa eben besser geht, als das von Ihnen gerade dargelegte Szenario?
Also ich glaube, teilweise soll Deutschland weiter das machen, was es getan hat in der Vergangenheit. Also qua Regierung, Unternehmen auf Offenheit drängen in Brüssel und Industriepolitik entweder zurückdrängen oder versuchen, vernünftig zu gestalten. Und das hat Deutschland meiner Ansicht nach in der Vergangenheit stärker und besser gemacht als jetzt.
Ja, da hatten wir die Briten auch noch, die uns geholfen haben, nicht?
Genau, und die Briten, ja, das ist klar, aber trotzdem, nicht? Dann müsste halt Deutschland stärker seine Middle-Tech-Trap erkennen, nicht? Und als ich sagen, wir müssen uns von vielen Industrien verabschieden. Nicht Energie subventionieren, sondern halt andere neue Industrien fördern. Wir haben ja gesagt, bessere Rahmenbedingungen und so weiter. Das wäre der zweite Punkt. Und dann der dritte Punkt ist politisch, und das wäre jetzt für mich entscheidend, ist, dass man bei der Erhöhung der Verteidigungsausgaben vermeidet, einen Alleingang zu machen. Und das halte ich für strategisch für die EU ganz wichtig. Sie erinnern sich ja damals, Monnet hat gesagt, wir legen Kohle und Stahl zusammen, weil dann kein Land mehr Panzer heimlich produzieren kann, so ungefähr. Jetzt handelt es sich nur um heimlich, aber jetzt in Deutschland der enorme Anstieg der Verteidigungsausgaben. Und leider ist halt Deutschland das einzige, außer den nordischen Ländern, nicht Land, was da wirklich viel Geld ausgeben kann. Und das geht alles national. Und da könnte Deutschland ganz einfach ein Signal setzen, oder Signale setzen, wenn es sagen würde, wir kaufen auch zum Beispiel das französisch-italienische Raketenabwehrsystem. Mhm. Kostet ein paar Milliarden. Ukraine braucht es dringend, ist ein Ersatz für die Patriots. Ja, es wären so ganz einfache Signale zu setzen. Und wenn ich dann höre, dass Deutschland jetzt einen eigenen Raumfahrtkonzern oder so eine Gruppierung um die Raumfahrt entwickeln möchte, dann fragt man sich aber, ich meine, es gibt ja in ganz Europa dafür große Kapazitäten. Es hat doch keinen Sinn, sowas national zu machen. Und das ist jetzt, glaube ich, die Aufgabe Deutschlands, zu sagen, okay, wir haben lange sozusagen gelitten. Wir hatten die Schuldenbremse und jetzt stehen wir deswegen stark da. Die anderen haben uns belächelt, aber jetzt zeigt sich, wie sinnvoll das war. Und jetzt machen wir das ganz europäisch und das erlaubt uns auch in Europa eine Führungsrolle einzunehmen. Aber wir müssen dafür Abstriche machen. Wir können es nicht national machen.
Ich folge Ihnen, ja. Aber ich war ja lange Berater und ich habe vor bestimmt 25 Jahren zum ersten Mal mit Airbus zu tun gehabt, damals in München. Und damals zeichnete sich schon ab, dass es, obwohl es ja ein deutscher Gemeinschaftskonzern in Frankreich ist, dass die Franzosen sehr strategisch daran gearbeitet haben, es letztlich zum französischen Unternehmen zu machen. Ja. Es gab das Netzwerk der französischen Manager, die sich alle unterstützt haben und so weiter und so fort. Und wenn Sie heute gucken, würden Sie doch sagen, ja gut, in Airbus produziert noch was in Hamburg, aber eigentlich würden Sie sagen, eigentlich ist das faktisch nach Frankreich migriert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt sehen, der aktuelle Konflikt zum Thema Kampfflugzeug, nicht? Da war ja erst ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Airbus und Dassault. Und jetzt sagt der Chef von Dassault, der, ich zitiere jetzt mal, was ich in deutschen Medien gehört habe, ein ausgesprochen Deutschlandfeind ist. Ich habe nur zitiert, so. Der dann sagt dem Motto, nee, also entweder haben wir die Führung oder gar nicht. Und laufen wir nicht Gefahr, dass wir dann zu naiv sind und sagen, wir sind, denken ja europäisch, aber gerade andere Länder, namentlich Frankreich, denken am Ende doch nationalistisch?
Kann durchaus sein, aber wir sollten nicht die Fehler der anderen nachmachen.
Ja.
Ich glaube, dass, wenn ich kurz sagen darf, dass das französisch-deutsche Kampfflugzeug, das war genau ein Beispiel von den Sachen, die man nicht machen sollte. Das heißt also sozusagen solche Kooperationen, wo dann innerhalb der Kooperation ständig ein Tauziehen gibt. Kann natürlich auch sehr viel effizienter sein. Die Franzosen machen ihr Flugzeug für ihre Flugzeugträger und die Deutschen machen mit anderen zusammen ein anderes Flugzeug, was nicht auf Flugzeugträger zugeschnitten ist. Zwei Typen von oder drei von Flugzeugen kann Europa durchaus vertragen. Was ich halt gesagt habe, ist, dass in der jetzigen Situation, wo es auch sehr stark auf Geschwindigkeit ankommt, dass man dadurch ein großes Zeichen setzen könnte, wenn man einfach französische Produkte kauft, die halt gewisse wichtige Lücken schließen. Und wenn die Franzosen halt mehr subventionieren, okay, das ist, sie verschwenden oder nicht verschwenden, sie geben ihr eigenes Geld dafür aus. Und deswegen wäre ich da eher relaxed. Und ich glaube, die deutsche Industrie wird sich schon, wenn sie auf diesen Gebieten stark ist, durchsetzen können. Nur halt haben wir in Deutschland, wie gesagt, die Mid-Tech-Spezialisation. Deswegen ist das auch gar nicht so, soll ich sagen, verwunderlich, dass letztendlich die Hightech-Sachen doch eher in andere Länder gehen.
Trotzdem, was ist denn Ihre Vision für die Eurozone und Europa in 10 Jahren? Sagen Sie, wir berappeln uns oder sagen Sie, naja, wir werden weiterhin so, kann man so Museum Europa sein, das Museum für Europa für die chinesischen Reisenden?
Nein, wir werden weiter relativ, glaube ich, langsam wachsen. Aber wir werden weiter Vorreiter in vielen Nischen bleiben. Und eine EU, die sicherheitspolitisch sehr viel stärker dasteht, die zumindest, glaube ich, im europäischen Umfeld einen Großteil ihrer eigenen Sicherheit selbst wahrnehmen kann. Eine Wirtschaft, die vielleicht viel vom Ausland belächelt wird, aber die auf vielen Technologiefeldern doch immer noch relativ stark bleibt und der Bevölkerung weiterhin einen guten Lebensstandard sichert.
Okay, also jemand, der spielt so, naja, Bundesliga, aber nicht Champions League.
Manchmal ist es sehr viel besser, meiner Ansicht nach, auch sicherheitspolitisch nicht versuchen, in der Champions League zu spielen. Die Idee, dass Europa eine Supermacht sein sollte, halte ich für vollkommen verkehrt. Wir sollten uns konzentrieren auf das, was wir machen können, wo wir Interessen haben. Das heißt, hier in Europa, in Ostasien, da können wir sowieso die Ereignisse nicht beeinflussen. Im Golf of Hormuz, was unsere Außenpolitiker dazu sagen, ist ziemlich irrelevant.
Alles klar, da würden wir uns abfinden. Herr Professor Groß, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. War ein sehr spannendes Gespräch.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Halten wir fest, die EU-Kommission möchte ganz viel Geld haben. Das EU-Parlament möchte noch mehr Geld haben. Doch klar geworden ist in dem Gespräch mit Daniel Groß, es ist nicht das Geld, was der EU fehlt. Es ist die richtige Politik. Fast 2 Jahre ist es her, dass der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi seinen Bericht zur Reform der EU vorgelegt hat. Passiert ist seither wenig. Ich denke noch an die Zölle oder Quasi-Zölle innerhalb der EU für Dienstleistungen und Waren. Hier müssen wir den Binnenmarkt endlich vollenden. Das ist der wichtigste Hebel. Die EU soll deshalb eher weniger Geld bekommen als mehr. Eine EU, die mangels Geld auf ihre Kernaufgaben zurückgeworfen wird, könnte es als Chance sehen, sich zu reformieren. Immer mehr Beamte mit immer mehr Regulierung und immer mehr Bürokratie ist nicht die Basis für die Schaffung von Wohlstand, sondern das Gift, welches Wohlstand schleichend zersetzt. Es kann und darf uns nicht kalt lassen, dass das BIP der Eurozone dem der USA auf Basis der Kaufkraftparität seit der Einführung des Euro um 30% hinterherhinkt. Dies entspricht einem jährlichen Rückstand von 0,84%. Europas BIP pro Kopf liegt mittlerweile 47% unter dem der USA. Ja, wir haben mehr Freizeit, wir arbeiten weniger, aber überwiegend liegt es an der Produktivität. Rund 70% des Rückstands lässt sich aus einem Mangel an Produktivitätsfortschritten erklären. Deshalb ist meine Sicht folgende. Die EU hat große Potenziale. Doch um diese zu realisieren, gehört die EU auf Diät gesetzt. Und gemeinsame Schulden müssen ein dauerhaftes Tabu bleiben. Ich hoffe also, dass die Bundesregierung hier hart bleibt. Übrigens auch zu sich selbst. Denn nicht nur in der EU gibt es erhebliches Einsparungspotenzial, das gilt mindestens ebenso für den Bundeshaushalt. Soweit meine Gedanken für diese Woche. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zu einer neuen Ausgabe von WTO Refresh oder am kommenden Sonntag zu einer weiteren Folge von WTO. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
WTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.